wenn dann nach einem langen Tag um 22.30 Uhr ich endlich kaputt auf dem Sofa alleine sitze und mein Mann dann auch noch ankommt und meine Hand nimmt, dann denke ich mir, geh mir bloß weg, also fass mich nicht an.
Wenn aus einem Paar Eltern werden, verändert sich die Beziehung oft grundlegend. Denn mit einem Kind kommt nicht nur Familienglück, sondern auch Schlafmangel, mehr Verantwortung, jede Menge Alltagsorganisation und oft deutlich weniger Zeit zu zweit. Und genau darin liegt für viele Eltern eine große Herausforderung. Zwischen Care-Arbeit, Mental Load und Erschöpfung gerät oft etwas aus dem Blick, das vorher ganz selbstverständlich war. Die Paarbeziehung. Was passiert also, wenn man sich als Paar im Elternsein verliert? Und wie schafft man es, nicht nur gemeinsam zu funktionieren, sondern liebevoll verbunden zu bleiben? Darüber sprechen wir heute mit der systemischen Paar- und Familientherapeutin und Autorin Romy Winter und mit Katja Sperling. Herzlich willkommen, ihr beiden.
Ja, danke für die Einladung.
Ich freue mich auch sehr, hier zu sein.
Ich freue mich auch auf den gemeinsamen Talk. Katja, als du mit deinem Mann Niklas zusammengekommen bist, hast du ja schon zwei Kinder aus deiner vorherigen Beziehung mit in die Beziehung gebracht. Wie war das dann für euch in der Beziehung, als ihr dann quasi schon mit zwei Kindern gestartet seid?
Also, wir hatten da keine klassische Kennenlernzeit in der Hinsicht, dass wir uns viel Zeit lassen konnten. Uns war ja wichtig, dass wir den Kindern auch eine klare Botschaft vermitteln. Ich wollte jetzt auch nicht viele Leute kennenlernen, bevor ich irgendjemand den Kindern vorstelle. Und deswegen kam ein Gespräch relativ früh, wo wir dann auch klargestellt haben, ob wir jetzt zusammen sein wollen oder halt nicht und was wir den Kindern auch sagen. Das hat natürlich erstmal auch ein bisschen Druck gemacht, aber ich glaube, das war ganz hilfreich, auch erstmal auch für uns unbewusst erstmal klarzustellen, was wollen wir eigentlich. Und ja, es war in vielen Teilen herausfordernd, weil man natürlich dann nicht die Freiräume hat, die man sonst hat. Aber ja, trotzdem war es eine schöne Kennenlernzeit.
Das ist ja schon als Paar dann nochmal anders, weil man sich doch nochmal ein bisschen anders kennenlernt, als wenn schon Kinder dabei sind. Romy, wie ist das denn? Ich sag mal, normalerweise ist es ja eher so, dass man als Paar erstmal diese Zweisamkeit hat, ne, was Katja jetzt gerade angesprochen hat. Wo ist denn vielleicht der Unterschied oder warum gerät es trotzdem ins Wanken, wenn dann schon Kinder da sind? Weil oft meint man ja dann, naja, dann ist es ja vielleicht sogar einfacher.
Wenn schon Kinder mitgebracht werden, meinst du, könnte es einfacher sein? Jein. Also wenn wir das weiterspinnen und denken, dass dann so ein Paar vielleicht später auch nochmal ein eigenes Kind bekommt, so wie es bei euch ja auch dann passiert ist, dann hat man möglicherweise tatsächlich einen Vorsprung, weil man irgendwie schon eingespielt ist, vielleicht auch über Dinge schon gesprochen hat, die Paare sonst eher aufschieben. Und gleichwohl ist ja genau das passiert, was Katja gesagt hat, es fehlte so ein bisschen diese ungestörte, also klingt immer so ein bisschen gemein, Kinder sind ja kein Störfaktor und dennoch passiert diese Kennenlernphase und diese Verliebtheitsphase nicht in so einer Blase, wie man das sonst vielleicht kennt, sondern man muss die Realität gleich komplett mitdenken. Und man steht dann natürlich auch vor Fragen, die sich andere Paare in der Situation vielleicht noch gar nicht stellen müssen. Das heißt, diese Elternebene, die sonst für später dazukommt, die muss irgendwie gleich mitgedacht werden. Und was auch ganz klar ausgehandelt werden muss, dann ja gleich am Anfang, wie du es ja auch gerade beschrieben hast, in welcher Rolle sehen wir uns denn da? Also bei dir ist klar, du bist die Mama, aber in welcher Rolle ist denn der neue Partner? Gibt es einen Erziehungsauftrag? Gibt es einen Erziehungswunsch? Wie wollen wir das ausgestalten? Und dann kommt man gleich so in Konfrontation mit ganz wichtigen Themen und Dingen, die geklärt werden müssen, wo andere Paare vielleicht tatsächlich noch so ein bisschen Zeit für sich haben und ja auch sowas wie so ein Liebespuffer erstmal ansammeln können, von dem dann später gezerrt wird, wie so eine Maus, die sich vielleicht Nüsse sammelt oder so eine ganze Mäuseschar, die sich da Wintervorräte anlegt und dann von denen zerrt. Das fehlt dann in solchen Konstellationen ja manchmal.
Ja, gutes Stichwort. Du hattest es gerade gesagt, dass ganz früh viele Themen aufkommen, die bei anderen Paaren vielleicht viel später aufkommen. Wie war das bei euch gerade so in Bezug auf Verantwortung, Rollen, Erziehung, habt ihr euch da viel früher Gedanken drüber gemacht?
Ja, klar. Also ich muss die ganze Zeit nicken, weil es ist definitiv so, dass klar, man hat diese Verliebtheit und diese Leichtigkeit ja schon, aber es wird immer wieder gebremst von jetzt müssen aber Kinder abgeholt werden und was kochen wir zum Mittag? Und selbst die Kleinigkeiten
können zu Reibereien führen. So, was ist deine Auffassung von gesunder Ernährung und was sollten Kinder essen und was ist meine Auffassung von gesunder Ernährung? Obwohl es, wenn man als Paar zusammenkommt, ja eigentlich nebensächlich ist. Also klar, man geht zusammen essen oder so, aber der isst, was der isst und die andere Person isst, was sie, ne? Und aber wenn man gemeinsam kochen muss und dann auch gucken muss, dass man die Kinder auch versorgt, dann ist da so ein ordentlicher Schwung Realität, ja, die dann irgendwie vorstellen. Mit reinkommt und nicht dieses ja, diese Blase einfach, die ist halt in kleinen Portionen.
Dieses, man kennt ja dann irgendwie so dieses auf Wolke 7 schweben und so, ne? Dass er dann vielleicht, du hast es jetzt gerade der kleine Schlag der Realität genannt, kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Romy, was ändert sich denn so grundsätzlich, wenn man als Paar plötzlich zum Elternteam wird?
Also ich stelle mir das immer so wie so ein Haus mit verschiedenen Etagen vor. Ich habe in meiner Praxis auch immer so eins stehen, gibt es bei IKEA, ist ganz witzig, und die haben wirklich so 3 Etagen. Und wenn wir so als Liebespaar anfangen, das ist so das Fundament und die unterste Etage, dann lernen wir uns kennen und spielen uns miteinander ein und irgendwie wird auch so ein bisschen, Regeln werden ausgehandelt, man groovt sich miteinander ein, man fängt an, eine gemeinsame Sprache zu sprechen oder eine gemeinsame Kultur in diesem Stockwerk des Hauses zu etablieren. Und dann geht man irgendwie Schritte weiter, vielleicht zieht man zusammen, vielleicht hat man dann plötzlich mehr Alltag und dann kommt so eine Ebene noch hinzu, die man irgendwie auch auslagern könnte, die vielleicht auch WG-Partner hätten, wenn sie gar kein Liebespaar sind, aber die da irgendwie nochmal so draufkommen, weil dann ist man plötzlich auch so Alltagsbuddies. Und muss gemeinsam gucken, Finanzen, Haushalt, ne? Also kommen so neue Themen hinzu, die gar nicht unbedingt mit der Liebesebene verknüpft sind oder automatisch damit einhergehen. Und dann kommt natürlich irgendwann, wenn man sich dafür entscheidet und auch das Glück hat, dass es klappt, nochmal diese Elternetage on top. Und die ist ja erstmal ein kompletter Hohlraum. Also wir haben einen Rohbau, wir sind dann Eltern geworden, aber diese Etage ist noch komplett leer. Es stehen vielleicht noch nicht mal Wände da drin, geschweige denn Möbel. Noch haben wir eine Raumtemperatur irgendwie eingestellt. Das heißt, all diese Dinge, die müssen ganz neu gefunden werden, die müssen eingespielt werden. Und dann geht natürlich mit diesem Elternwerden eine Ressourcenverknappung ein. Her. Also es ist immer so leicht gedacht, naja, die Babys, die laufen halt so mit und die sind ja noch ganz klein. Und es ist so ein bisschen eine Glorifizierung, auch eine Illusion, dass sich gar nicht so viel ändert. Ich höre das oft von Eltern, dass es am Anfang noch gedacht wird. Und ich glaube, manchmal brauchen wir auch diese Naivität. Also es ist so ein schmaler Grat zwischen, wir dürfen Eltern mit der Realität irgendwie konfrontieren und aufklären und im Vorfeld auch viel mehr darüber sprechen. Aber man soll ja auch keine Angst machen. Und ich glaube, es braucht auch so ein, naja, ich weiß nicht, wenn wir alle genau gewusst hätten, was auf uns zukommt, würde es vielleicht auch weniger Kinder geben. Vielleicht. Aber ich glaube, so diese Naivität am Anfang und dass man dann später auch die Schwierigkeiten wieder vergisst, das ist ja auch irgendwie von der Natur gewollt und das hat ja auch so seine Funktion. Aber diese Ressourcenverknappung und diese 1000 Baustellen, die sich aufmachen, das ist echt etwas, was teilweise sehr unterschätzt wird und was einfach auch mit der Identität, was mit dem Nervensystem eines Menschen passiert, wenn man in dieser frühen Elternschaft steckt. Das hat natürlich einen riesen Impact auch auf die Paarbeziehung.
Finde ich, hast du sehr, sehr schön und bildlich erklärt. Also ich finde, man konnte sich das super gut vorstellen. Für mich macht es absolut Sinn. Katja, wie war das denn? Ihr habt ja dann ein drittes Kind bekommen, euer gemeinsames Kind. Gab es irgendwas, was euch überrascht hat, weil ihr ja eigentlich schon ein eingespieltes Patchwork-Elternteam wart?
Also um bei dieser Analogie vom Haus zu bleiben, finde ich total charmant. Ja. Wir sind quasi in meinem Bungalow eingezogen, alles auf eine Etage, alles durch mich, er durfte seine Möbel mitbringen, dann mussten wir so ein bisschen aushandeln, welche Möbel bleiben, welche dürfen wieder raus, und da kam dann trotzdem irgendwie noch eine weitere Etage, weil das dann plötzlich trotzdem noch gewisse Dinge gab, die noch ungeklärt waren, die dann auch wirklich endgültig auf gleichberechtigter Ebene irgendwie dann stattgefunden haben, weil bei den 2 Großen war es oft so, dass er eine Meinung dazu hatte, sich dann aber doch ein bisschen zurückgehalten hat, weil letztendlich waren es ja doch meine Kinder alleine. So, und dann kam das Ganze, wir wurden dann ein bisschen mehr eingespielter, er durfte auch Erziehungsaufgaben übernehmen und dann kam Kind Nummer 3 und das war dann die Anfangsphase, die wir eigentlich gar nicht miteinander hatten. Also er kam ja später zu uns und da war meine Kleine schon 1,5. Okay. Das bedeutet, die ersten 1,5 Jahre von Umschwung, Umbruch, schreiendes Kind, schlaflose Nächte, Windeln und das Ganze und Hormone, ganz viele Hormone, hat er verpasst. Und für mich war es natürlich auch neu in dieser Konstellation. Und da mussten wir auch ganz viele Dinge halt neu klären und ebenfalls eine neue Etage dann quasi einrichten. Und das, ich würde sogar sagen, selbst wenn wir jetzt noch ein viertes Kind hätten, wäre das vielleicht die gleiche Etage, aber es wäre ein neues Zimmer, was man dann einrichtet, weil jedes Kind ist ja dann auch nochmal anders. Und da ist das Individuelle, wie gehe ich individuell mit diesem Kind um, wie geht mein Partner mit diesem Kind um, auch wenn es mit dem anderen Kind vielleicht anders war.
Ja, genau. Vor allem, wie du schon sagst, jedes Kind ist irgendwie individuell. Man spielt sich als Paar ja doch auch nochmal anders ein, je mehr Kinder irgendwie dazukommen. Finde ich aber einen ganz guten Punkt, den du gerade angesprochen hast, Romy. Warum ist denn so gerade die Phase nach der Geburt für Paare besonders nochmal super sensibel in Bezug auf organisatorisch, körperlich, aber auch emotional?
Mhm. Ja, weil das eine einzige Großbaustelle ist eigentlich. Also wir romantisieren das oft noch sehr und es ist ja auch in der Tat eine Zeit, die voller Zauber steckt und das ist tatsächlich jedes Mal wieder ja auch ein Wunder, wenn so ein Mensch hinzukommt. Und gleichzeitig, wir können uns das auch in solchen Mehrkind-System oder Mehrkind-Familien vorstellen, wenn wir so ein Mobile haben und da hängen wir so als Paar dran, dann balanciert sich das irgendwann aus. Dann hängt es, also klar, es kommt auch mal Wind und es ist Bewegung drin, so wie in jeder Beziehung. Aber wenn wir dann plötzlich noch ein drittes Element an dieses Mobile hängen, dann verschiebt sich nochmal alles. Mhm. Hängen wir dann nochmal ein Element an dieses Mobile, verschiebt sich wieder alles. Das heißt, wir haben, wenn wir systemisch drauf gucken, einfach eine ganz andere Dynamik, weil wir sind nicht mehr 2 Personen oder auch 3 oder 4, sondern es kommt noch jemand hinzu. Und wenn wir wirklich das erste Kind bekommen, also wenn aus einem Paar auch ein Elternpaar wird, dann ist das eigentlich einer der größten Entwicklungsübergänge, die wir haben können im Erwachsenenalter. Wir sprechen viel über Entwicklungsübergänge oder über Entwicklung im Kindesalter und lassen oft das Erwachsenenalter ein bisschen außen vor. Aber da passiert auch nochmal ganz viel. Wir wissen, dass die neuronalen Verknüpfungen von Eltern sich nochmal verändern. Wir wissen, dass sich hormonell was verändert. Und gerade in diesem ersten Jahr, das ist so diese krasse Übergangszeit, passiert das so intensiv wie dann nie wieder. Also allein die körperlichen Veränderungen bei Frauen, hormonelle Veränderungen. Und was wir manchmal außer Acht lassen, wir nennen das ambiguous loss, also undefinierter Verlust. Und darüber wird wenig gesprochen, aber es kommt ja nicht nur etwas hinzu mit diesem Kind, sondern Paare verlieren auch etwas. Sie verlieren ihr altes Leben, sie verlieren ganz viel an Selbstwirksamkeit, ganz viel an Freiheit. Und es klingt jetzt irgendwie ganz dramatisch und das meine ich gar nicht so, aber wir müssen schon so weit ehrlich zu uns sein, dass wir würdigen, dass ganz viele Bedürfnisse vorübergehend erstmal frustriert werden. Ja. Dass die nicht so erfüllt werden können, wie wir das vorher konnten. Da hatten wir zwar auch Verpflichtungen, aber keine bindet dich so wie dieser kleine Mensch, der dich 24 Stunden, 7 Tage die Woche braucht. Ja. Das ist ein Vollzeitjob. Und der kommt ja zu normalen Jobs oft noch hinzu. Und dann plötzlich haben die Paare unterschiedliche Lebenswelten. Meistens ist einer zu Hause und der andere geht sein Leben mehr oder weniger, zumindest tagsüber weitestgehend weiter. Das heißt, noch nie war so eine große Schräglage vielleicht auch in den Lebensrealitäten da und man versteht sich gar nicht mehr so gut. Man muss sich selber neu finden in den Rollen. Man hat plötzlich Themen, mit denen man frustriert ist. Und wir wissen auch, dass einfach das Stresslevel ist gerade in den ersten 2 Jahren sehr, sehr verändert. Und diese Stressmuster sorgen dafür, dass wir ganz anders reagieren, dass unser Nervensystem in einem ganz anderen Zustand ist und dementsprechend wir ganz anders auf Alltagsherausforderungen reagieren. Das heißt, wir haben einerseits mehr Belastung und andererseits weniger Ressourcen.
Du willst mehr ehrliche Gespräche rund um Elternschaft, Beziehung und Belastung in der Partnerschaft? Dann schau gerne auch in unsere Folgen zu den Themen Alleinerziehend, unerfüllter Kinderwunsch oder Regretting Motherhood rein. Und jetzt geht's auch schon weiter mit dem Talk. Wie war das bei euch so gerade das erste Jahr nach der Geburt? Wie hat sich da die Paarbeziehung verändert?
Also ich finde, wenn man auf dieser Paarebene erstmal bleibt, dass wir waren uns von Anfang an sehr einig über bestimmte Dinge, weil man hat ja eine Wertevorstellung so. Und man kann ja eine Beziehung eingehen und sagen, wir denken, wir sind gleichberechtigt. So. Mhm. Wir bemühen uns, den Haushalt 50-50 zu teilen, wir wollen Finanzen 50-50 teilen, wie auch immer. Ne? Also man hat dann irgendwie eine Vorstellung. Dann kam dann ein Baby und plötzlich mussten Dinge immer wieder neu ausgehandelt werden. Gerade diese Themen, wo man denkt, man hat eine grundsätzliche eine Wertvorstellung, wird das wirklich geprüft. Also es wird so wirklich getestet, ob man denn das auch konsequent durchziehen kann, weil auch von außen dann ganz viel Verschiedenes kommt. Und dann ist halt, wie du sagtest, dieser kleine Mensch, der einfach alles braucht an Ressourcen, was man hat. Und wenn man da nicht aufpasst, kann es schnell passieren, dass man alle Ressourcen auch wirklich immer in diesen kleinen Menschen steckt und dann nichts mehr für einen selbst und erst recht nicht für die Paarbeziehung bleibt. Ne? Also das ist dann irgendwie, kommt dann immer weiter runter auf die Prioritätsliste. Mhm. Und da mussten wir uns auch echt immer mal wieder rütteln und sagen so, ja, wir nehmen jetzt jeder mal Zeit für uns. Ob es Sport ist, ob es Meditation, egal. Ne? Also es war wichtig, dass wir dann auch jeder für sich irgendwie was machen und am besten ohne Ressentiments. Und dann auch noch auch wirklich Zeit für diese Paarbeziehung zu schaffen. Weil die gibt es nicht einfach so. Ja. Die schenkt einem keiner.
Nee, und muss man sich halt auch irgendwie bewusst nehmen.
Genau. Und selbst wenn man diese Paarzeit hat,
muss man in dem Moment auch das Kind ein bisschen ausblenden und nicht überlegen, ja, wie geht's dem Kind jetzt gerade bei Oma, sondern jetzt wirklich, es geht um uns.
Ja. Gab es denn Themen, über die ihr euch in der Phase besonders viel gestritten habt? Kannst du da so ein paar Beispiele nennen?
Es gab so einige. Und das, obwohl wir dachten, dass wir schon ein eingespieltes Team waren. Also ein sehr, sehr großes Thema, worüber viele Leute ungern sprechen, ist einfach die Intimität. Mhm. Das geht flöten am Anfang, gerade wenn man stillt, dann sind dann auch nochmal andere Hormone dabei. Dann ist, ich hatte ja dann noch zwei ältere Kinder, die auch immer mal wieder gedrückt werden wollten. Oder Mama, hilf mir bitte mit das und kannst du mal und wie auch immer. Und wenn dann nach einem langen Tag um 22.30 Uhr ich endlich kaputt auf dem Sofa alleine sitze und mein Mann dann auch noch ankommt und meine Hand nimmt, dann denke ich mir, geh mir bloß weg. Also fass mich nicht an. Ich will einfach nichts hören, nichts sehen, nichts fühlen, weil man einfach overtouched ist. Mhm. Dann gibt es Themen wie, wann findest du Zeit zum Arbeiten? Wann finde ich Zeit zum Arbeiten? Geld ist immer mal wieder ein Thema, weil Elternzeit, gesellschaftliche Bedingungen auch mit sich bringt. Und ich muss sagen, dass wir da wirklich sehr, sehr viele Dinge immer mal wieder aushandeln mussten und es auch öfters mal geknallt hat.
Ja, kann ich mir vorstellen. Und mir vielleicht jetzt gerade so in Bezug auf Intimität, weil ich finde, das ist ein super spannendes Thema. Katrin, du hast schon gerade gesagt, boah, irgendwie eigentlich spricht da keiner drüber. Wenn wir uns aber alle ehrlich in die Augen gucken, sind wir alle von betroffen. Was spielt denn da, also ist es nur das Körperliche, was da eine Rolle spielt oder gehört da noch viel mehr zu?
Ja, super komplex, das Thema. Was wir hier jetzt in den Erzählungen ganz wunderbar beobachten konnten oder wo man beim Zuhören dachte, ja, klar, auch wie du so beschrieben hast, ich habe vorhin schon mal gesagt, die Bedürfnislage ist oft so unterschiedlich oder Bedürfnisse werden frustriert. Und was bei Paaren wirklich oft der Fall ist, dass meistens ist es ja noch eine klassische Rollenverteilung, dass doch gerade so im ersten Elternjahr vielleicht, wenn Mama zu Hause ist mit dem Baby und Papa erarbeiten geht oder das zweite Elternteil erarbeiten geht, dass dann so ein Stück weit noch eher ein Autonomiebedürfnis befriedigt werden kann im Alltag. Mhm. Während man zu Hause bei den Kindern eher so ein Bindungsbedürfnis befriedigt. Also es wird Oxytocin freigesetzt durchs Kuscheln und so weiter. Das heißt, wenn man sich dann abends trifft auf der Couch, dann sitzt man da eigentlich mit zwei völligen konträren Bedürfnissen. Ne? Denn als Mama oder als der Elternteil, der zu Hause war, hat man dann oft diesen Moment von, boah, jetzt bisschen Autonomie und bisschen Raum, wirklich im wahrsten Sinne des Wortes für mich. Nicht noch mehr Oxytocin ausschütten und irgendwie bitte auch nicht noch mehr Hände an mir. Und auf der anderen Seite der Couch sitzt aber jemand, der noch gar kein Bindungsbedürfnis an dem Tag vielleicht gestillt hat. Und natürlich zählt da ganz viel Kuscheln rein und Knutschen und all die Dinge, die ja wirklich Spaß machen. Und wenn man sich dann erstmal überwunden hat, sich auch wieder daran erinnert, dass es Spaß macht. aber sich da erstmal zu finden in diesen unterschiedlichen Bedürfnislagen, das ist schon mal ein eigentlich ganz pragmatischer Hemmschuh. So, für den kann auch keiner was. Und was dann eben noch hinzukommt, ist, dass natürlich auch hier sind wir wieder, also ein verändertes Hormonsystem, was Einfluss auf Lust oder Unlust hat. Und dann aber, was natürlich bei Eltern auch ganz oft der Fall ist und was du auch gerade schon beschrieben hast, ja, dann hat man Zeit füreinander, aber das ist nicht dasselbe wie Energie und Kapazität füreinander zu haben, sondern da sind noch all diese Tabs im Kopf, ja, Stichwort Mental Load, sind noch 20 Tabs im Kopf offen, die man noch nicht erledigt hat. Und es ist für Eltern dann wirklich ganz oft schwer, da abzuschalten und dann auch nicht in so eine Frustrationsspirale zu kommen, was ich bei Paaren oft beobachte. Und ich habe Paare sitzen in der Praxis und deswegen ist das so schön, dass wir darüber sprechen, das auch mal zu normalisieren. Die haben Jahre keinen Sex gehabt. Also nicht nur irgendwie ein paar Tage oder Wochen oder Monate nicht, sondern Jahre. Und das wird natürlich irgendwann auch zu einem Thema, weil das ein Grundbedürfnis ist. Und oft kommt es dann zu so einer Schuldspirale, dass sich auch Frauen, und ja, auch da sind wir wieder so ein bisschen beim Klischee, aber es ist tatsächlich oft so, dass die Frauen ohne die Sexualität in dieser frühen Elternschaft besser zurechtkommen als Männer, weil Männer doch auch sehr viel ihren Bindungstank darüber füllen und sich dadurch sehr wertgeschätzt und anerkannt und gewollt und begehrt fühlen. Und dann kommt es zu so einer Spirale, dass wenn man so das erste Mal Ablehnung hatte, dann wächst der Frust. Bei Frauen wächst dann dieses, oh Gott, läuft es jetzt wieder darauf hinaus oder muss ich das bedienen? Oh Gott, ich fühle mich schlecht, aber eigentlich möchte ich nicht. Und es kommt dann zu ganz viel Frust auf beiden Seiten. Und oft ist es dann so, Frauen sagen, ich brauche zuerst, dass wir die anderen Konflikte vielleicht gelöst haben und dass irgendwie ich mich wieder sicher und getragen und unterstützt fühle, damit ich mich sexuell wieder öffnen kann. Und die Männer sagen aber, sie fühlen sich so abgelehnt und so unwillkommen, wenn sie nicht sexuell oder intim werden können, dass sich das gegenseitig bedingt. Und das Problem ist, naja, wenn aber einer erstmal den Frieden für den Sex braucht, der andere braucht den Sex für den Frieden, ja, dann muss halt einer irgendwie der Held sein, ne? Sonst funktioniert es nicht.
Ja, ich da würde ich,
ja. Ja.
Nee, gerne. Würde ich total gerne einhaken, weil es einfach bei uns auch wirklich so war, dass ja, durch das ganze Oxytocin und mein Kind, ich habe ja 3 Jahre lang gestillt, das letzte. Und er hat sich irgendwann mal auch mein Oberteil und meine Bluse selber aufgemacht, um sich zu bedienen. Dann habe ich eine sehr kuschelbedürftige Tochter und ein sehr mitteilungsbedürftigen Sohn noch dazu und war immer bombardiert mit diesen 3 kleinen, wundervollen Menschen. Und mein Mann hatte dann halt seine Vollzeitstelle in Hamburg und es kam dann wirklich ein Punkt, wo er dann gesagt hat, ich fühle mich so ein bisschen auf dem Abstellgleis, weil ich so viel Energie und Kraft in meine Kinder gesteckt habe und immer versucht habe, präsent zu sein. Und gerade wie du sagtest, man hat einfach andere Bedürfnisse, weil die verschiedensten Bedürfnisse tagsüber gestillt worden sind. Und wir haben dann irgendwann mal so diesen Konsens gefunden, dass Vorspiel irgendwann mal aus Gesprächen und ein bisschen Schachspiel entstand, weil es für mich einfach wichtig war, auch irgendwann mal ein erwachsener Mensch zu sein, irgendwas, irgendwie meinen Kopf zu nutzen, ein vernünftiges Gespräch führen zu können, also ohne das zusammen mit den Kindern sein irgendwie abzuwerten, aber das ist einfach ganz anders und ich habe dieses Gefühl gebraucht, auch wirklich in eine Paarbeziehung zu sein, gebraucht, um mich dann auch auf körperliche Intimität einfach einzulassen, ja, weil es ansonsten für mich einfach komisch angefühlt hat, weil ich einfach mental in einer ganz anderen Welt war.
Ja.
Ne? Genauso wie er nach Hause kam und dann gesagt hat, so, ich muss erstmal ankommen, bevor ich hier 10.000 Geschichten anhören kann, weil ich in meinem Kopf bin ich noch auf der Arbeit.
Mythencheck. Rund um Elternschaft und Paarbeziehungen
halten sich einige Mythen ziemlich hartnäckig und setzen viele Paare unnötig unter Druck. Wie zum Beispiel diese hier. Ein Kind stärkt automatisch die Beziehung. Streit vor den Kindern ist tabu. Die Aufteilung der Care-Arbeit regelt sich nach der Geburt von selbst.
Was sagt ihr dazu? Sollen wir es jetzt nach ranken? Nach der größten Absurdität?
Feel free.
Okay, vielleicht gehen wir es der Reihe nach durch. Das erste war stabilisierte Beziehung. Mhm. Also ich würde sagen, Kinder sind definitiv Bindemittel. Und erhöhen den Einsatz. Also wenn wir da wieder so an Bildern denken und vielleicht so ein bisschen beim Poker sind, denken, ja, ist all in halt. Mhm. Also das erhöht den Einsatz und gleichwohl destabilisiert es erstmal alles, was da ist. Also nein, ich glaube, und ich bin ja selbst auch Mama von 3 Kindern, das hat natürlich nochmal eine besondere Ebene in diese Beziehung zu meinem Mann gebracht.
Ja.
Aber dass es automatisch etwas stabilisiert hat, finde ich nicht. Wie gesagt, es ist Bindemittel und es geht um mehr. Und ich glaube, man kämpft länger vielleicht auch, wenn Kinder mit involviert sind. Oder die meisten Paare kämpfen länger um etwas. Mhm. Aber es ist kein Automatismus im Sinne von, wenn wir erstmal ein Kind haben, dann sind wir automatisch viel, viel stärker verbunden. Und es läuft auf Beziehungsebene vielleicht deswegen leichter.
Gut zusammengefasst. Katja, Streit ist tabu vor den Kindern. Wie ist es bei euch?
Nee.
Also, im Alter vielleicht auch gar nicht so umsetzbar, oder? Kann ich mir jetzt vorstellen?
Ich finde, da läuft es ganz viel auf die Streitkultur hinaus. Also ich bin ein eher hitzköpfiger Mensch und versuche, mich viel sachlicher und ruhiger zu verhalten, wenn die Kinder um uns rum sind. Finde es aber unglaublich wichtig, dass die Kinder auch mitkriegen, dass es Konflikte gibt. Also wenn wir unseren Kindern vorgaukeln, dass eine Paarbeziehung ohne Konflikte stattfinden kann, dann tut mir leid, dann machen wir wirklich was falsch in unserer Erziehung, weil es geht ja auch darum, dass die Kinder lernen, dass man Meinungsverschiedenheiten haben kann, dass es auch mal richtig knallen kann und dass man es aber lösen kann und sich danach wieder lieb hat. Ja. Es ist jetzt ganz platt gesagt, aber ich finde das super, super wichtig. Und manchmal fragen die Kinder auch nach und sagen, ja, worum ging es denn eigentlich? Und das dann irgendwie kindgerecht einfach mitzuteilen, ist eine große Herausforderung. Und natürlich besprechen wir auch nicht alle Themen vor den Kindern. Also es gibt Dinge, die bespricht man besser unter 4 Augen. Und am besten auch nicht zu Hause nachts, wenn man denkt, dass die Kinder schlafen, sondern in einem Frühstücksdate oder so, man beide noch so voll Ressourcen hat und aufmerksam ist und dann auch über Dinge sprechen kann. Aber genau, also das
finde ich. Ist ja auch so ein bisschen die Frage, wie lange will man auch diese Bubble, diese Scheinwelt irgendwie aufrechthalten, ne? Dass man sagt, so die Kinder kriegen nichts von den Streitigkeiten mit, wir haben die heile Welt. Irgendwann, ne, ist halt der Punkt der Tatsache, dass man sagt, so jetzt, es knallt halt auch mal zu Hause, Kinder kriegen auch Konflikte mit. Romy, wie ist das mit der Care-Arbeit? Regelt die sich nach der Geburt von selbst?
Ich musste beim ersten Mal schon lachen, als du es vorgelesen hast. Weil auch hier ist es ein klares Jein. Wenn wir es nicht anfassen, wenn wir es nicht besprechen, wenn wir es nicht fair verteilen und regeln, dann regelt es sich tatsächlich irgendwie von alleine aufgrund unserer Rollenvorstellungen, die vielleicht auch ein bisschen überholt sind. Dann schleicht sich einiges ein, was oft zulasten der Frauen geht. Also wir haben es heute immer noch, dass Frauen nachweislich 44% mehr Care-Arbeit leisten. Das entspricht ungefähr 10 Wochenstunden mehr als Männer. Mhm. Und das regelt sich offensichtlich nicht von alleine. Und deswegen würde ich da ganz klar sagen, ja und nein, genau. Also es regelt sich, natürlich regelt es sich irgendwie und rüttelt sich irgendwie zurecht, weil es muss gemacht werden und irgendwer macht's. Aber eine faire Care-Arbeit und eine faire Aufteilung, die ergibt sich auf gar keinen Fall von alleine. Und wir können uns das vorstellen wie ein Unternehmen oder wie in Teams. Wenn wir ein Aufgabenfeld hinzukommen, also eine ganze neue Etage bauen, dann müssen wir natürlich darüber sprechen, wer in dieser Etage welchen Job hat und welche Verantwortung.
An dieser Stelle kurz einmal Werbung in eigener Sache. Mit dem Pronova BKK Schwangerschaftskalender begleiten wir dich und dein Baby Woche für Woche. Erfahre, wie sich dein Körper verändert, was dein Baby erlebt und welche Tipps zur Ernährung, Bewegung und Vorsorge euch helfen, gesund durch die nächsten Monate zu kommen. Pronova BKK. Krankenkasse, so wie du sie brauchst. Katja, gab es bei euch in der Elternschaft einen Moment, wo ihr das Gefühl hattet, euch als Paar zu verlieren?
Ja, immer mal wieder. Mhm. Also es ist so ein Auf und Ab und ich sage immer mal, also ich sage gerne, das habe ich auch unsere Familientherapeutin vor kurzem gesagt, dass ich liebe meinen Mann immer, aber manchmal mag ich ihn nicht. Und das Verliebtsein kommt immer mal wieder und es geht auch wieder und manchmal gehen wir uns gegenseitig so auf den Keks, aber ich glaube, da ist es wichtig, auch wirklich in Kommunikation zu bleiben und sich auch entsprechend Unterstützung zu holen, wenn man das braucht. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich glaube, jedes Paar kann das mal gebrauchen. Also ich bin ja selber Sozialpädagogin und nehme mich da trotzdem nicht raus. Also ich arbeite mit Familien und suche trotzdem noch Unterstützung von anderen Fachpersonen, weil Leute einfach einen anderen Blick drauf haben und es ist auch was komplett anderes, wenn man da eine neutrale Person hat, die so ein bisschen moderieren kann, weil wir haben alle unsere Spiralen und unsere Themen, wo wir dann einfach einen Teufelskreis erwischen und dann kommen viele Vorwürfe oder ich nehme mal einfach ein Beispiel von uns.
Da habe ich nämlich gleich noch eine Frage zu, da würde ich gleich noch mal kurz drauf zurückkommen, aber ja. Vielleicht ganz kurz vorher. Wenn wir jetzt in der Situation sind, du hattest gerade selber gesagt, boah, ich glaube, jedes Paar hat mal die Situation, dass man das Gefühl hat, man verliert sich vielleicht, gerade wenn Kinder dazukommen. Gibt es da spezielle Warnzeichen, die man vielleicht vorher schon mal ernst nehmen kann und auch sollte?
Ich glaube, das sicherste Frühwarnzeichen ist das eigene Gefühl dabei. Wenn man das Gefühl hat, man entfremdet sich gerade vom Partner, man merkt, man hat vielleicht auch weniger Lust darauf, Zeit miteinander zu verbringen. Oder man merkt, man dreht sich immer wieder um dieselben Dinge. Die Konflikte laufen auch immer wieder gleich ab. Oder hat das manchmal auch das Gefühl, nicht ganz gehört zu werden, aber vielleicht auch selber nicht mehr zu hören. Dann ist das definitiv ein Punkt, an dem es Sinn macht, sich Unterstützung zu suchen. Das machen wir in anderen Bereichen ja auch. Und glauben nicht, dass wir alles alleine können oder wissen müssen. Und genau, im Zweifel ist es, merken Paare, also die haben natürlich dann Themen, wenn sie kommen und haben auch irgendwie eine ganze Liste, woran sie arbeiten wollen, aber meistens geht dem so eine Art Bauchgefühl einher.
Jetzt, so raus. Hattest du gerade, du wolltest noch ein Beispiel nennen. Das, lass uns gerne teilhaben.
Also für uns war tatsächlich dieser Punkt, als wir beide das Gefühl hatten, wir reden irgendwie aneinander vorbei. Okay. Also weder das, was ich sage, scheint anzukommen, noch verstehe ich so richtig das, was der andere mir sagen möchte. Und das war dann irgendwo, wo wir dachten, okay, irgendwie jemand, der so ein bisschen dolmetschen kann dazwischen, wäre vielleicht ganz hilfreich oder auch einfach vielleicht aus einem anderen Blickwinkel unterstützen kann. Stichpunkt Mental Load ist bei uns immer mal wieder ein Thema, weil ich vom Typ her, ich glaube auch viele Frauen, ohne da irgendwelche Klischees zu bedienen, sind einfach organisatorisch da ein bisschen präziser, ne? Also wo ich dann versuche, die Woche so durchzutakten und gleichzeitig zu überlegen, wer hat wann was, wer braucht welche Größe Schuhe, also das sind einfach tausend Dinge, wo man gleichzeitig dann dran denken muss. Und es kam dann auch wirklich ein Punkt, wo mein Mann dann den Arbeitgeber gewechselt hat, weil ich irgendwann mal gesagt habe, ich möchte, dass du einfach mehr präsent bist. Und ich wünsche mir wirklich, dass du Homeoffice machen kannst. Und dann hat er gesagt, ja, dann bin ich aber trotzdem noch irgendwie im Büro. Habe ich gesagt, ja, aber die Dinge wie morgens früh wegbringen oder mittags da sein, um schnell mal Hausaufgaben zu machen oder Mittagessen zu machen oder ein Kind abzuholen. Weil in diesem ganzen Alltagsdingen kommen dann auch die ganzen Mental Load-Thema, weil das Kind sagt, ah, ich brauche noch das und das und das, wenn es im Auto einsteigt. Und wenn ich die Mama bin und das immer mache, und dann bin ich automatisch die Person, die das immer hört und dann einfach erledigt, anstatt das jetzt noch weiterzugeben. Und wenn alle so ein bisschen an der an dem Ursprung sind von den ganzen Themen, dann verteilt sich das dann tatsächlich so ein bisschen gleichmäßiger. Also das war für uns ein sehr, sehr großer Wendepunkt.
Also für euch ja dann auch so ein ganz guter Baustein, um das vielleicht organisatorisch auch viel besser hinzubekommen. Du hattest jetzt gerade die Familien- und Elternberatung, glaube ich, auch nochmal angesprochen, die euch extrem geholfen hat. Gab es denn sonst noch Punkte, wo du sagst, boah, die haben wir für uns als Paar echt vielleicht auch ins Leben gerufen, die uns bei den ganzen Themen geholfen hat, um organisatorische Dinge zu besprechen, Mental Load zu besprechen, um als Paar wieder zueinander zu finden?
Also es gibt so ein paar Strategien, die wir entwickeln durften als Familie und als Paar. Wir bemühen uns einmal die Woche eine Familienkonferenz zu machen, wo jeder sagen kann, wie er sich fühlt, welche Bedürfnisse er hat und Wünsche für die kommende Woche. Knaller ist immer, unser Vierjähriger möchte immer für die nächste Woche Milchreis. Und dann kann jeder mal sagen, einfach was ihm auch am Herzen liegt, ja, oder ob er mit einer bestimmten Person in der Familie irgendwie was Gemeinsames machen möchte oder so. Und in dem Rahmen teilen wir dann auch, machen wir den Wochenplan fürs Essen, teilen dann auch, wer wann kocht.
Ja.
Ich koche total ungern, mein Mann macht es meistens, aber dann beschweren sich alle, dass es immer wieder das Gleiche gibt. Und somit haben wir da so eine organisatorische Hilfe. Die Kinder haben auch das Gefühl, sie haben ein Mitspracherecht und dürfen auch in einem begrenzten Rahmen auch mitentscheiden. Und dann entscheiden wir in unserer Wochenplanung auch, wann wir gemeinsam ein Date haben.
Damit also nur ihr beide als
Paar. Genau, nur wir beide. Ja. Unser Geheimtipp sind Frühstücksdates, weil wir dann einfach beide nicht kaputt sind vom Tag. Auch wirklich so einen schönen Start in den Tag gemeinsam verbringen können. Ist natürlich ein Luxus, weil wir ja beide viel Homeoffice machen und wir das irgendwie beruflich so einrichten konnten. Aber fände ich trotzdem schön, oder würde ich empfehlen, Leute so einzurichten. Ja, ja. Und dann muss man auch ganz klar unterscheiden, wann machen wir Zeit füreinander, um unsere organisatorischen Sachen zu besprechen und Terminkalender durchzugehen und Rechnungen oder was auch immer man da noch irgendwie so offen hat. Und wann haben wir einfach Spaß miteinander?
Ja,
weil das schwappt sonst oft zusammen und dann hat man nicht wirklich das Gefühl, dass man in Verbindung miteinander kommt. Dann hat man das Gefühl, man hatte gerade irgendwie ein Meeting und
Aber ist ja voll gut, wenn ihr für euch als Familie dann, das finde ich nämlich besonders schön, dass ihr die Kinder auch mit einbezieht, dass jeder irgendwie mal die Möglichkeit hat, ne, zu äußern, was denn jetzt gerade zur Sache ist, wonach er sich fühlt, dass ihr euch als Paar auch bewusst die Zeit nehmt. Romy, wie ist das denn? Also was kann Paarberatung oder auch Familienberatung in der Situation leisten, was viele Paare vielleicht gar nicht alleine schaffen?
Also wir kennen das, glaube ich, alle, wenn wir von außen auf Situationen gucken, dann erscheinen uns Dinge relativ klar und eindeutig. Und wenn uns unsere Freundinnen manchmal vielleicht erzählen, was sie gerade so für Schwierigkeiten haben, dann sind wir ganz oft natürlich mit dem Herzen bei denen. Aber manchmal denken wir auch, aber vielleicht, also guckst du noch mal von der anderen Seite drauf. Manchmal trauen wir uns das aber auch nicht so zu sagen, weil wir wollen natürlich auch total loyal sein und unsere Freundin den Rücken stärken. Und genau das leistet aber Paartherapie, Paarberatung, Familienberatung manchmal. In dem Moment, wo du da hingehst, wird deine Geschichte schon eine andere. Weil die meisten schon wissen, okay, ganz genauso wie ich sie mir selber erzähle, erzähle ich sie dann nicht. Also ich filter schon, ich nehme ein bisschen Schmackes raus, ich reflektiere auch nochmal anders. Mir wird in dem Moment, wo ich das in Anwesenheit einer dritten Person erzähle, vielleicht manchmal schon ganz andere Sachen bewusst. Ich rede anders. Also allein, dass ich da sitze, ist oft schon die erste Intervention. Weil wir wissen, wie wir manchmal untereinander miteinander reden. Das machen wir in der Regel selten, wenn noch eine Person anwesend ist. Und dann wissen wir natürlich auch, wenn wir gerade Stress haben oder wenn wir auch Streit miteinander haben, auch da ist es teilweise wieder eine Frage des Nervensystems und des Hormonspiegels, dann ist Cortisol erhöht und das setzt, und das wissen so viel gar nicht die Menschen immer, das setzt zum Beispiel alle Zentren, die für Empathie und Perspektivwechsel zuständig sind, so ein bisschen außer Gefecht. Dann geraten wir in so einem Anspannungslevel auf so einen Grad, dass Gespräche oft überhaupt nicht mehr konstruktiv sind oder fruchten, sondern dass man fast schon, weil das Nervensystem so aktiviert ist, um ein Stück weit ums Überleben oder um die Daseinsberechtigung der eigenen Person und der eigenen Themen kämpft. Und dann wird so ein Gegeneinander kämpfen. Und das kann Beratung oft ein bisschen aushebeln, dass man eben auch die Beziehung wieder zum Klienten macht und sagt, und ihr habt da ein gemeinsames Ziel, ihr habt da irgendwie ein gemeinsames Baby und Baby Nummer eins ist nicht Anton, sondern Baby Nummer eins ist eure Beziehung. Ja. Und lasst uns mal gucken, was die gerade braucht. Dann gibt es natürlich ganz viele verschiedene Methoden, mit denen man Dinge sichtbar machen kann. Auch die Dynamiken, die wir hier gehört haben. Es glaubt ja immer, ja, es ist zumindest das Bequemste zu glauben, der andere ist das Problem. Und das stimmt ja auch. Das ist ein Teil des Problems, aber eben nur ein Teil. Und oft ist weder Person A noch Person B ein Problem, sondern die Dynamik dazwischen. Und die auch mal sichtbar zu machen und zu gucken, was ist denn das für ein Paartanz, den ihr hier tanzt? Und das braucht es vielleicht auch, um den zu unterbrechen.
Ja.
Das, glaube ich, gelingt zu dritt in Paartherapie oder Beratung oft besser als allein. Ja,
vielleicht, ne, genau das, was du sagst, weil dann diese neutrale Person einfach da zwischen sitzt, vor der man sich jetzt vielleicht gar nicht so anzicken möchte, wie man es vielleicht auch alleine im Umfeld zu Hause machen möchte oder auch oder würde. Vielleicht abschließend, wenn du jetzt so auf die Zeit zurückblickst, gerade so die Anfänger der Elternzeit, was möchtest du denn so als kurze, knackige Botschaft anderen Paaren mitgeben, die vielleicht gerade in der Situation sind, sich eventuell selber zu verlieren?
Also wie du schon vorhin im Gespräch sagtest, der Einsatz ist relativ hoch, wenn man Kinder hat. Und die Motivation bei vielen ist dann ein bisschen stärker, was in unserer heutigen Gesellschaft, die ganz viel auch Beziehungen wegwirft, so wie Konsumgüter, finde ich das ein sehr eine schöne Sache einerseits. Andererseits finde ich es total wichtig, dass man nicht nur die Kinder als Motivation hat, sondern auch wirklich das sieht, was man hat ineinander und auch wirklich diese Paarbeziehung und als Fundament sieht, egal ob man mit oder ohne Kinder reingegangen ist. Diese Welt, die man sich erschafft, entsteht einfach nur, weil man sich liebt und weil man eigentlich zusammen sein möchte. Also man hat sich ja irgendwann mal für diesen Menschen entschieden. Und es gibt so viele Dinge, über die man sich streiten kann. Und unsere Familientherapeutin sagt dann immer mal wieder, wenn ich so in meine Schleife komme und anfange runterzurattern, aber er hat das und gemacht und dann finde ich das blöd, wenn er da irgendwie die Dose nicht wieder richtig zurückstellt oder wie auch immer. Und dann fragt sie mich letztendlich, aber fühlen Sie sich geliebt? Mhm. Und dann denke ich immer, ja, weißt du was? Das ist alles Pipifax eigentlich. Ja. Und letztendlich muss man als zwei verschiedene Menschen dann irgendwie doch gemeinsam einen Weg finden.
Ja. Romy, was müsste sich denn deiner Meinung nach gesellschaftlich ändern in Bezug auf Elternschaft, Paarsein? Vielleicht ganz, ganz kurz und knackig.
Mhm. Ich glaube, dass wir gar nicht mehr so viel auf der Frauenseite schauen müssten, was sich ändern muss. Ich glaube, dass wir Männer teilweise auch wieder anders entgegentreten müssen. Einerseits schon auch mit dem Mut, mehr Verantwortungsübernahme einzufordern und gleichwohl aber sie auf diesem Weg auch zu begleiten mit Empathie und Wärme, dass sie sich da auf dem Weg machen wollen. Es gibt ganz viele ganz wunderbare Vorbilder, ganz tolle Väter und ich glaube, da den Fokus drauf zu legen, das in die Öffentlichkeit zu rücken, Vorbilder zu liefern, das könnte ein guter Weg sein. Natürlich brauchen wir strukturell gesellschaftlich in unserem Land auch bessere Voraussetzungen für Familien.
Ja, super schönes Schlusswort, wie ich finde. Vielen Dank, ihr beiden, dass ihr heute da wart. Vielen Dank, Katja, für deine offene und ehrliche Geschichte, dass du deine Erfahrung mit uns geteilt hast. Ich glaube, wir konnten ganz, ganz vielen Paaren und Eltern da draußen helfen. Und auch an dich, Romy, vielen lieben Dank für die wertvollen Impulse, wie ich finde. Vor allem dazu, wie Eltern es schaffen, in Verbindung zu bleiben.
Ja, vielen
Dankeschön.
Dank.
Ja, danke auch.
Wenn du selbst merkst, dass ihr euch im Elternalltag als Paar immer mehr aus den Augen verliert und dich diese Situation belastet, dann nehmt das ernst und holt euch Unterstützung. Eine gute erste Anlaufstelle können Eltern- und Familienberatungsstellen in eurer Nähe sein. Das Therapie- und Beratungsangebot Kompass der Pronova BKK bietet dir darüber hinaus Unterstützung, wenn du dich in einer akuten psychischen Belastungssituation befindest. Versicherte der Pronova BKK können Kompass jederzeit kostenlos nutzen. Weitere Infos findest du in den Shownotes. Das war Jetzt mal ehrlich, der Real Talk Podcast der Pronova BKK. Wir sprechen über Tabuthemen mit Menschen, die sich wirklich auskennen. Und wenn auch du keine Folge verpassen möchtest, dann abonniere sehr gerne den Kanal.